herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin, Unternehmerin und vor allem forsche ich am Menschsein, am Frausein, am Glücklichsein. Und ganz besonders interessiert mich dabei die weibliche Wirkkraft für eine bessere Welt. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gast hier bei mir im Podcaststudio, die liebe Stefanie Junghans von Junghans Consulting. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Co-Leadership und darum wird es heute gehen. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich darüber, mehr zu lernen und mitzunehmen und viele Hacks zu bieten für unsere Zuhörerinnen, was das Thema Co-Leadership angeht. Du beschäftigst dich mit dem Thema intensiv. Du arbeitest damit als Unternehmensberaterin. Du bist auch Co-Autorin des Buchs zum Thema Co-Leadership. Liebe Stefanie, erzähl uns mal, wie kamst du denn an dieses Thema?
Wie kam ich an dieses Thema? An dieses Thema bin ich tatsächlich durch Zufall gekommen. Ich war damals in einem Softwarekonzern tätig, ganz normal, also als Alleinstreiterin. Und ich war an einem Punkt, wo ich sehr gerne mich auch neben dem, was in Firmen so los ist und meiner Tätigkeit in der Firma wollte ich mich gerne weiterbilden und wollte gerne auch mal andere Sachen machen, andere Projekte. Ich hatte gerade eine Ausbildung zum Coach und Organisationsentwickler abgeschlossen und hatte irgendwie das Bedürfnis, auch neben meinem Hauptberuf tätig zu werden, habe eine Nebentätigkeit auch angemeldet und habe irgendwann gemerkt, okay, man kann schon Vollzeit arbeiten und flexible Projekte nebenher machen, aber dann kam eine Führungsstelle, die ausgeschrieben worden ist, die eigentlich meine Traumstelle gewesen ist. Und mir war von Anfang an klar, also das kannst du nicht alles schaffen. Also du kannst nicht Vollzeit arbeiten und volle Vollzeit, wir wissen, das heißt eben ganz häufig mehr als 40 Stunden die Woche, nebenberuflich, nebentätig sein und dann vielleicht auch perspektivisch noch Familie haben wollen. Und das war so der Punkt, an dem ich war, und es hat mich ganz arg unglücklich gemacht, dass man eben nicht alles haben kann. Und ich hatte dann das große Glück, dass eine Kollegin auf mich zugekommen ist damals, deren Traumrolle das auch war, die aber zwei kleine Kinder hatte. Also damals waren sie noch kleiner, als sie heute natürlich sind. Und sie auch gesagt hat, also mehr als 80% schafft sie eigentlich nicht. Und sie kam auf mich zu und hat mir gesagt, Steff, wollen wir uns nicht zusammen bewerben? Und das war der Anfang meiner Reise mit Co-Leadership. Also wir haben uns dann im Tandem beworben. Wir haben einige Schleifen gedreht. Also es war, obwohl es in dem Konzern das Modell Jobsharing und Co-Leadership gibt, war es trotzdem gar nicht so einfach, weil die Stelle am Anfang gar nicht so ausgeschrieben war. Dann musste man die nochmal ausschreiben. Natürlich, wir mussten uns bewerben, gegen andere natürlich dann eben auch durchsetzen. Also wir haben einen richtigen Business Case gebaut und haben aber die Stelle am Ende so bekommen und durften gemeinsam in Co-Leadership starten. Und das ist der Beginn meiner Liebe und meiner Passion zu Co-Leadership, weil ich einfach zum einen gemerkt habe, wie viele Probleme Co-Leadership lösen kann. Ich habe dann ja auch angefangen, mich damit intensiv zu beschäftigen. Und aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, wie unglaublich viel Flexibilität es einem gibt im Arbeitsalltag. Und so der leise Funken, der so, oder der, wie heißt der silberne Streifen am Horizont, der da sagt, ah, vielleicht kannst du doch alles haben. Vielleicht nicht alles, nicht 1000% alles, aber zumindest mal mehr, als es normalerweise mit den klassischen Arbeitsmodellen geben könnte.
Also würdest du Co-Leadership so definieren, dass es eher so ist, dass beide nicht Vollzeit arbeiten und sich eine Stelle teilen? Oder ist Co-Leadership auch, dass zwei Menschen Vollzeit arbeiten und sich quasi die Führung von einem Unternehmen oder so teilen? Wie ist denn da so die Definition dahinter?
Die Definition von Co-Leadership beinhaltet alles zwischen beide arbeiten 50% bis zu beide arbeiten Vollzeit. Und ich habe auch dann damals in meiner ersten Rolle in Co-Leadership, in meiner ersten Position, habe ich Vollzeit gearbeitet, aber ich habe unglaublich von der Flexibilität profitiert. Ja, davon auch Urlaub machen zu können, davon auch zu sagen können, hey, ich möchte heute gerne auf einen Vortrag gehen und die andere Person konnte das übernehmen. Also diese Flexibilität auch in einer 100%-Rolle ist nicht zu unterschätzen, meiner Meinung nach. Und deshalb zu deiner Frage zurück, Co-Leadership kann alles sein. Alles zwischen Teilzeit und zwar wirklich krasse 50%, wobei das wirklich schon eine Herausforderung ist, bis zu beide arbeiten Vollzeit. Und trotzdem hat man immer noch ganz viele Argumente, die für Co-Leadership sprechen. Und auch eben das, was du gerade angesprochen hast, wenn wir über leitende, also Geschäftsführung sprechen, kann da eben auch unglaublich viel mitschwingen, auch Kompetenzerweiterung etc. pp., wovon auch dieses Unternehmen profitieren kann. Auch wenn beide in Vollzeit sind oder gerade dann, wenn dann beide in Vollzeit sind.
Frage, wenn man Co-Leadership macht, dann gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Modelle. Also man kann sich beide mit denselben Themen beschäftigen und sich gegenseitig ein Backup geben. Oder man kann sich die Themen vielleicht auch aufteilen. Also ich kenne es bei uns aus dem Familienunternehmen. Wir sind eben eher konzernmäßig aufgestellt. Wir haben mehrere Geschäftsführer und die teilen sich die Ressorts auf. Ist das auch Co-Leadership oder ist das quasi dann eher eine Konzernstruktur, wo du quasi diese Ressortaufteilungen hast und keiner den anderen eigentlich so richtig ersetzen kann, weil ja jeder ganz andere Aufgabengebiete hat?
Richtig. Da steckt der Teufel meiner Meinung nach im Detail. Also es kommt wirklich darauf an, wie die Führung gelebt wird. Ja, also man kann eine Geschäftsführung, auch ein Geschäftsführungsteam so aufstellen, dass wir von geteilter, beziehungsweise wenn es mehr als zwei sind, verteilter Führung, also Shared Leadership sprechen. Wenn Leute auf mich zukommen und sagen, beispielsweise, wir haben zwei Bereiche, wir würden die gerne zusammenlegen. Wir haben aber unterschiedliche Themenschwerpunkte. Ist das dann Co-Leadership? Dann ist meine Frage eben rückwärts gewandt immer, es kommt darauf an, welches Ziel ihr damit erreichen wollt und damit auch, habt ihr gemeinsame Ziele? Möchtet ihr gemeinsam verantwortlich sein über beide Bereiche oder alle Sparten hinweg? Möchtet ihr gegenseitig auch, natürlich nicht in der Tiefe, aber ein Verständnis davon haben, was in den einzelnen Bereichen oder in den einzelnen Themengebieten passiert? Ja, möchtet ihr euch da auch vertreten können? Und wenn zu diesen allen Fragen die Antwort ja ist, dann würde ich sagen, ja, tendierst du eher in Richtung geteilte Führung als in eine klassische Spartenteilung, wo jede Person für sich und seinen Bereich zuständig ist und im allerschlimmsten Fall, weil das sehen wir ja durchaus dann auch in Konzernen, auch noch unterschiedliche Ziele bekommt. Und damit dann ein Konkurrenzkampf losgeht.
Ja, ich komme aus dem Risikomanagement und da ist natürlich das Thema Co-Leadership auch sehr, sehr schön, weil du auch damit, wenn einer ja einen Verkehrsunfall hat oder irgendwas ist, von heute auf gleich irgendwie ausgenockt ist und du das nicht planen kannst, anders wie wenn man einen längeren Urlaub nimmt oder so, da bereitet man sich ja sehr drauf vor, dass man dann eben jemand hat, der das auffangen kann und dann neu ausschreiben oder aufdecken oder wie auch immer man das dann wieder verteilt, weil es ist ja nicht so gedacht, dass man das auf Dauer alleine macht, aber dass man sich da eben ein Backup besorgt. Und auch wenn jemand kündigt, natürlich hast du immer noch jemand übrig. Also das gefällt mir von daher sehr gut, ja.
Richtig, ja, genau. Also du sprichst da wichtige Punkte an und ich glaube, jede Organisation muss für sich selbst auch definieren, wie wichtig sind mir diese Aspekte. Also wie wichtig ist mir ein Wissensmanagement? Wie wichtig ist mir, dass da ein Backup, also ein zweiter Server im Keller steht? Ja, diese Fragen, die sind ja ganz individuell zu beantworten. Was ich auch noch gerne mitgeben will, ich hatte mich mit zum Beispiel mit einem Bauleiter unterhalten und der hat mir gesagt, seine Projekte müssen halt 24/7 abgedeckt werden. Da gibt es keinen Urlaub, es gibt keinen Feierabend, überspitzt gesagt, es gibt kein Wochenende. Und Menschen zu finden, die bereit sind, das zu leisten, das ist wirklich herausfordernd. Und für den war eben die Option mit Co-Leadership eine total attraktive, weil er gesagt hat, ich brauche Menschen, die sich da abwechseln können, die ihren Urlaub nicht parallel nehmen, sondern immer abgestimmt an anderen Zeiten, damit immer jemand da ist, damit wenn jemand krank ist, der andere hoffentlich mal nicht krank ist. Und damit vielleicht auch die Wochenendarbeit und die Abend oder ne, dass man mal früher kommen kann oder später länger arbeitet, einfach damit die Abdeckung eine höhere ist. Ja,
Ja,
also
und es geht nicht nur darum, jemanden zu finden, mal von den rechtlichen Rahmenbedingungen abgesehen,
ja.
sondern auch jemanden, der dann nicht Burnout kriegt und dann wieder ausfällt,
Richtig.
weil bei solchen
Absolut.
Arbeitsbedingungen hältst du auch nicht ewig durch, ja.
Ganz klar. Ich meine, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, dass das arbeitsrechtlich wahrscheinlich ganz an der Grenze ist. Und nichtsdestotrotz entspricht das ja durchaus dann der Realität, je nachdem, in welchen Bereichen wir uns
Ja.
bewegen. Ne?
Und wenn du selbstständig bist, hast du sowieso kein Arbeitsrecht.
Genau. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Arbeitsrechtler eigentlich bei mir?
Ja, nee, das als Unternehmer, als Unternehmerin bist du da sowieso immer in der vordersten Front. Frage, wir beide sind ja aus der Organisationsentwicklung. Jetzt ist es ja so, du kannst ja nicht für jedes Thema immer jemand Neues einsetzen, sondern du musst ja dahinter wirklich das Wissensmanagement aufbauen, dass der andere, der dann oder die andere, die dann da in der vorderen Front erreichbar ist, ja auch weiß, worum es geht. Also es nützt ja nichts, wenn du dann jemanden hast, der voll in dem Thema drin ist, beim Kunden eine gute Beziehungsebene aufgebaut hat, das Projekt in- und auswendig kennt und dann jemand anderes vielleicht die fachliche Kompetenz hat, aber dieses konkrete Wissen in dem Fall nicht hat. Wie schafft man das? Das Backup aufzubauen, damit Co-Leadership überhaupt fliegen kann.
Es ist am Anfang, und das sage ich auch immer dazu, ist es durchaus zeitintensiv. Da fließt viel in Abstimmung, da fließt viel Zeit und Energie in, wo legen wir was ab, wie informieren wir uns, was ist für die jeweils andere Person wichtig, um eben in den Themen richtig drin zu sein. Und da braucht ja auch jeder Mensch was anderes. Die einen brauchen es noch detaillierter, die anderen können ein bisschen weiter auf der Oberfläche sein. Und so muss auch die Dokumentation aufgebaut werden. Wie viel muss dokumentiert werden, zu welchem Thema, welchen Projekten? Das ist ein Lernprozess, weil man ja auch merkt über die Zeit, also gibt ja auch unterschiedliche Konstellationen. Entweder eine Person war bereits da, dann weiß die das, welche Projekte zum Beispiel, sag ich mal, die Krisenprojekte sind oder die intensiveren Projekte, welche nicht so intensiv sind. Wenn beide neu sind, ist es natürlich dann auch ein Lernprozess. Was braucht welcher Kunde, welcher Stakeholder in welcher Detailtiefe? Und wie müssen wir die Sachen dokumentieren, damit wir diese Detailtiefe auch abbilden können? Und wie müssen wir uns zu den verschiedenen Projekten auf dem Laufenden halten, damit wir das leisten können? Ja, und so muss man, glaube ich, das erste halbe, dreiviertel Jahr wirklich investieren. Und das ist eine Investition, das ist mir bewusst. Und das habe ich auch selber so erlebt, bis man zu diesem Punkt kommt, wo man weiß, okay, jetzt fühle ich mich wirklich sicher in den Projekten. Wir wissen, welche Themen wir wie tief abdecken müssen. Wir wissen, wie das Wissensmanagement pro Thema aussehen muss, wie viel Vorerfahrung auch der jeweils andere in den Bereichen auch hat. Und so kann man das dann eben sukzessive aufbauen.
Ja, jetzt habe ich ja bei uns 26 Jahre im Familienunternehmen die Rechtsabteilung geleitet und es hat ja nicht nur was für den Co-Leadership-Erfolg, sondern auch für die eigene Absicherung. Das heißt, je mehr du dokumentierst, desto mehr kannst du auch deine Haftungsthemen auch
Unbedingt.
nachweisen, was
Ja.
hast du gemacht, was nicht und so. Das hat ja auch noch andere Vorteile, aber klar, es kostet erstmal Geld, weil du zwei hochqualifizierte Menschen bezahlst und die nicht, weil die in der Abstimmungszeit sozusagen die Schnittmengenarbeitszeit haben, die du dann doppelt bezahlst, ja.
Absolut, das sehe ich auch so. Mir ist immer wichtig, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, ja, Co-Leadership, das klingt so, als ob wir jetzt noch was Tolles erfinden, nur um dem Arbeitnehmer etwas Gutes zu tun. Ich sage da immer, immer vorsichtig sein. Ich bin ein großer Fan davon, dass jeder Business Case gerechnet werden muss. Der ist aber sehr individuell, ja, je Organisation. Und das ist immer wichtig, auf die andere Seite zu gehen und sagen, wo tut es denn der Organisation gerade weh? Haben die ein schlechtes oder kein Wissensmanagement? Haben die eine Herausforderung mit einer Workforce, die in den nächsten Jahren in Rente geht? Da gibt es auch Organisationen, mit denen ich spreche, die sagen, uns brechen 40% der Mitarbeitenden weg in den nächsten 3 Jahren. Und das alles kostet auch Geld. Es wird nur nicht gegengewogen. Und ich glaube, wir müssen nicht nur die FTE zählen in so einem Business Case und die rechnen, sondern eben auch rechnen. Ein Co-Leadership-Tandem, also ein Co-Leadership-Pärchen, wird Dokumentation und Wissensmanagement machen. Ob eine Einzelführungskraft das in Unternehmen tut, das kommt darauf an, ob das in der Organisation belohnt wird. Ansonsten macht jede Führungskraft natürlich Dokumentation für sich selbst. Aber wenn man nicht gerade so wie du Anwalt ist oder im Risikomanagement, würde ich mal behaupten, die klassische Führungskraft macht so mittelgute Dokumentation. Gut genug, damit sie ihren Job gut machen kann. Aber wenn sie geht, dann geht ganz, ganz viel Wissen verloren. Ja, und ich mache da niemandem einen Vorwurf. Ich glaube nur, es ist wichtig, in die Waagschale zu legen und sagen, auf einmal wird es etwas institutionalisiert, was wir auch bei der Einzelführungskraft vielleicht gar nicht haben. Und das muss meiner Meinung nach in die Waagschale des Business Cases gelegt werden.
Jetzt haben wir ja alle viel über das Thema Lifestyle, Teilzeit gehört, was ja oh, wieder ein so ein Märzfettnäpfchen gewesen ist. Die Frauen waren ja eh nicht gemeint, aber natürlich jetzt die Frage an dich: Welche Menschen nehmen Co-Leadership gerne in Anspruch, die nicht Vollzeit arbeiten, also die quasi weniger arbeiten? Weil ich sehe auch diese Fälle, wo die Menschen ein Buch schreiben, wo die Menschen ein Start-up gründen, wo die Menschen natürlich Kinder kriegen, Kinder aufziehen, sowohl Männer als auch Frauen, mittlerweile auch mehr Männer eben. Was sind das für Fälle, was sind das für Geschichten, die du in der praktischen Arbeit erlebst?
Ja, alle, die du genannt hast und noch viel mehr. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich für Co-Leadership entscheiden und warum sie sich dafür entscheiden, und zwar zwischen Teilzeit und Vollzeit, nah bis Vollzeit, alles, also jedes Modell, ganz unterschiedlich. Es gibt die Personen, die zum Beispiel proaktiv eine Nachfolge planen, die sich proaktiv dafür entscheiden und sagen, hey, ich habe wirklich Vollgas gegeben, meine ganze Karriere auch in einem Unternehmen verbracht, in einem Konzern gearbeitet. Ich mache hier noch 5 Jahre, also bis zur Rente. Ich weiß, ich habe noch 5 Jahre. Ich will auch nichts anderes machen, aber ich muss nicht mehr 200 Tage im Jahr reisen. Ich baue mir jetzt einen Nachfolger auf. Und hab Spaß daran und kann Stück für Stück einfach zurücktreten, ohne von meiner verantwortungsvollen Aufgabe. Also es ist kein 1 auf 0, sondern es ist einfach der Prozess. Da gibt es ganz, ganz viele, die sich aktiv dafür entscheiden, wenn sie die Möglichkeit haben. Also von der Organisation, vom Unternehmen erlaubt diese Möglichkeit. Da kenne ich ganz, ganz viele, die auch Lust haben, ihr Wissen weiterzugehen und wirklich jemanden nachzuziehen, die da drin auch eine Erfüllung finden, weil die sagen, boah, ich muss nicht mehr auf jeder Bühne stehen. Ich habe das. Ich stand 25 Jahre auf Bühnen. Ich brauche das jetzt nicht mehr. Ich
Die
kann
können
das
sich auch ein
lassen.
bisschen die Rosinen rauspicken, wo sie noch Lust
Richtig.
drauf haben, gell, und das
Genau.
andere dann weitergeben,
Richtig. Genau. Dann sind es natürlich viele, die in der klassischen Rush-Hour des Lebens stehen. Ne? So wie du sagst. Es sind immer mehr Männer, es sind viele Frauen, die auch erwerbstätig sind, die früher einfach aus dieser blöden Statistik rausgefallen sind. Wenn du nicht gearbeitet hast, zählst du als Null, dann bist du nicht in der Statistik. Ich habe einen ganz tollen Podcast dazu gehört. Jetzt arbeiten sie Teilzeit und werden dafür dann auch noch abgestraft, weil die Statistik nicht mehr stimmt. Also es sind immer mehr, die erwerbstätig bleiben und sich da versuchen, ihren Weg zu suchen. Wir investieren so viel oder haben in Frauenförderung. Wir haben gesagt, Frauen sollen Karriere machen. Ihr könnt das, ihr schafft es. You can have it all. Ja, und dann wird man kurz mal mit der Lebensrealität konfrontiert. Und die suchen sich Auswege. Also auch da denke ich immer, Unternehmen sollten mal froh sein, dass Frauen überlegen, wie können sie es möglich machen. Ich
Mhm.
habe Männer in Gesprächen hier sitzen, die sagen, ich werde diesmal eine Elternzeit nehmen. Also die quasi, wo die Frau mit dem zweiten Kind schwanger ist und sagen, ich mache das nicht nochmal wie in der ersten Elternzeit. Da verlieren Unternehmen, wenn sie diesen Menschen keine Optionen geben. Das ist meine große Überzeugung.
Ja.
Ja, und eben auch das, wie du sagst, die Leute haben unterschiedliche Interessen. Sie wollen ein Buch schreiben, man will eine Weltreise machen, man möchte sich ehrenamtlich engagieren, man will oh, vielleicht einfach gerade mal ein bisschen Pause, warum auch immer. Ja, und unsere Organisationen bieten ganz oft eben nur 0 oder 1.
Und damit verliert man halt die guten Leute auch gleich, ja.
Richtig.
Ich meine, die
Genau.
Weltreise eignet sich nicht so sehr fürs Co-Leadership, außer man
Nein,
kann
das
dann
stimmt.
digital den Remote-Part übernehmen. Aber ansonsten, ja klar, es gibt so viele Lebenswelten und auch die Idee, dass man sich noch verwirklichen kann. Ich kenne das auch, dass Mitarbeitende noch mal ein Studium gemacht haben, parallel dazu, dass sie sich weitergebildet haben. Oder
Genau.
du hast es gesagt, im Ehrenamt. Dann gibt es natürlich noch die Eltern zu betreuen und so. Also es gibt ganz, ganz viele. Es gibt wahrscheinlich so viele Fälle wie Menschen und unterschiedliche
Richtig.
Sachverhalte. Und deswegen ist es halt so schade, dass Merz da also wieder mal so ein Ding Bock geschossen hat. Aber genau, weil es wichtig ist für die Unternehmen, den Menschen entgegenzukommen und gleichzeitig auch zu fordern. Also ich habe ja die Arbeitgebersicht auch immer so im Blick. Es geht ja darum, dass es auch dem Unternehmen gut tun soll. Es soll ein Win-Win-Win sein für alle drei, fürs Unternehmen und beide Menschen, die sich diese Führung teilen. Und deswegen finde ich es schön, wenn man das so gestaltet, dass es auf Dauer dann auch fliegt, dass es sich auch zurückzahlt, sag ich mal.
Ja.
Das Wissensmanagement, das kann ich mir vorstellen, ist auf jeden Fall besser als ohne, weil du dich auch abstimmen musst, weil du ja sonst immer aus deiner Perspektive, auf deiner Bubble, auf deine Sachverhalte guckst und jemand anderes kann ja weder die Schrift lesen noch im System mit deinen Abkürzungen klarkommen, noch was auch immer. Ja, und
Ja.
so hast du schon mal die Resonanz, während du noch da bist. Ich sehe das wirklich auch aus dem Risikofaktor. Und ich
Genau.
glaube, dass es eben, und das ist ja so mein Herzensthema, es ermöglicht mehr Frauen auch in die Führung zu gehen, in die Top-Position zu gehen und auch an die großen Hebel zu kommen und mehr zu bewirken. Wenn du dir
Und da
sicher,
zu bleiben.
ja, und zu bleiben, ja, ganz wichtiger Faktor, ja. Und wenn du dir diese Teams anschaust, diese Leadership-Teams, sind die oft gemischt geschlechtlich oder rein weiblich oder rein männlich? Wie würdest du so sagen, was begegnet dir da wie oft ungefähr?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, mein Klientel ist durchmischter als die Statistik. Und es gibt nicht so viele Statistiken dazu. Das hat den Grund, also dieses Thema hat einen unglaublichen Auftrieb in der Studienlage. Das sieht man, also sag ich mal, seit 20, 25 Jahren ist dann wirklich durch die Decke mit den Studien. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was Organisationen sehr schwer fällt zu messen, weil die ja häufig SAP-Struktur, aber die IT-Struktur erlaubt es nicht, zwei Personen in einem Kästchen zu denken. Deshalb, wenn man Organisationen abfragt, wie viele Tandems habt ihr, wie sind die aufgeteilt, ist das gar nicht so leicht zu beantworten von der Organisation. Deshalb gibt es dazu nicht so eine große Studienlage. Es gibt aber eine, ist von 2024 aus der Schweiz, das ist die neueste. Und da ist es natürlich schon so, man sieht es reflektiert, Tandems sind häufig weiblich oder männlich-weiblich besetzt, sehr selten rein männlich besetzt. Ja, kann man sich aber einfach auch ganz leicht erklären. Ich meine, die meisten Teilzeit, wie viel haben wir jetzt Teilzeit? 43%, 41% haben wir
Da
Teilzeitquote
kennst
in
du die
Deutschland?
Quoten besser, ja.
Ja, also über 40% Teilzeitquote.
Bei
Davon
den
sind
Frauen.
natürlich davon sind der Großteil Frauen, ganz klar. Ja. Aber es wundert ja niemanden, weil
Ja,
unsere
klar.
Gesellschaft in Deutschland ist halt so aufgebaut. In UK zum Beispiel ist es wieder ein bisschen anders, weil die auch mehr Frauen in Führung haben. Also dreht sich da das Bild wieder ein bisschen. Aber ja, ich würde sagen, klassischerweise ist Co-Leadership aktuell heute weiblich. oder es sind eben gemischte Tandems.
Ja.
Es sind selten reine Männer, aber ich betreue auch reine Männer-Tandems. Deshalb sage ich, ich glaube, die Gruppe, die ich betreue, ist nicht repräsentativ an der Stelle. Aber ich kenne die Zahlen natürlich auch.
Ja. Nee,
Ja.
super. Du schreibst Jobsharing für eine veränderte Arbeitswelt auch. Inwiefern verändert sich die Arbeitswelt durch Jobsharing zu früher?
Unsere Arbeitswelt wird durch Jobsharing flexibler, sie wird diverser, sie wird moderner, also wenn wir über moderne Führung zum Beispiel sprechen. Da habe ich oft die Diskussion, was heißt das eigentlich? Moderne Führung für mich bedeutet, wir haben Führungskräfte, die kollaborativ sind, die kommunikativ sind, die empathisch sind, die konfliktfähig sind und damit eben sowieso in Richtung einer verteilten Führung geben, also einer einschließenden und inklusiveren Führung, als wir das früher kennen. Also weg von einem autokratischen Führungsstil hin zu einem eher paritätischen oder demokratischen beratenden Führungsstil. Wir müssen es nicht übertreiben, also im Sinne von nicht jeder muss, nicht alles muss basisdemokratisch entschieden werden und Führung ist nicht nur dann gut, wenn es Basisdemokratie ist. Das ist nicht meine Überzeugung. Aber ich glaube, was uns in der Vergangenheit in der Arbeitswelt gefehlt hat, ist das Vertrauen in den Menschen, die Leute mitnehmen und zumindest in den Dialog zu gehen, um nochmal andere Sichtweisen mit reinzuholen oder dann eben auch in den Austausch zu gehen über Herausforderungen oder nochmal Feedback, sich Expertenmeinungen einzuholen. Ich meine, Deutschland hat zum Beispiel viel in die Fachkarriere investiert. Warum zählt dann diese Meinung nicht? Also das meine ich mit Kollaboration, Kommunikation, da. Und das alles sind ganz großartige Eigenschaften, die Tandems, also Leute, die Co-Leadership praktizieren, eher mitbringen als Einzelführungskräfte. Und dementsprechend ist das auch eben ein veränderter Punkt. Wenn wir von dem her denken, dann verändert da Co-Leadership eben auch die Arbeitswelt.
Ja, wenn ich von den Mitarbeitenden aus denke, wer ist denn dann meine Vorgesetzte? Also ich habe da jetzt ja so ein Tandem sitzen. Macht typischerweise einer von beiden die Mitarbeiterführung oder teilen die sich die Menschen auf oder haben die Menschen zwei Führungskräfte für sich? Wie wird das praktiziert?
Auch das alles drei. Aber wenn wir von Co-Leadership sprechen und wir sprechen von einer Rolle, die ein gemeinsames Set an Zielen hat und ein gemeinsames Set an Verantwortlichkeiten, entscheiden sich die meisten Tandems dafür, gemeinsam zu führen, also gemeinsam für die Personalführung verantwortlich zu sein und damit auch für alle Mitarbeitenden. Und dann gibt es Abstufungen. Es gibt durchaus Tandems, die wirklich eine sehr, sehr große Führungsspanne haben. 30, 40 Mitarbeitenden. Und wenn man zu zweit 40 Mitarbeitenden Gespräche führen möchte, dann ist das ja wirklich
Halbe Jahr weg.
also eigentlich nicht leistbar.
Ja.
Ist für eine Einzelführungskraft ja auch nicht leistbar. Also die teilen sich dann beispielsweise auf. Aber was sie machen, ist dann, die versuchen dann an anderer Stelle eben die Einheit darzustellen, indem sie zum Beispiel sagen, sie besprechen alle Mitarbeitenden vorher gemeinsam. Und nur das Gespräch wird aufgeteilt.
Ja.
Als Beispiel.
Ja, also
Oder sie bieten, ja.
ich habe gelernt, eine Führungsspanne über 15 ist eigentlich fast schon nicht zu leisten und das ist auf eine Vollzeitstelle gedacht. Ja, also wenn du zu
Richtig.
große Führungsspannen hast, kannst du eigentlich gar nicht mehr ja persönlich diese Führung leisten, ja.
Richtig, genau. Dann gibt es Tandems, die die Mitarbeitenden Entscheidung scheiden lassen, wer der Hauptansprechpartner sein darf. Dann gibt es Führungstandems, die ihre Mitarbeitenden Zuordnung rotieren. Und dann gibt es Tandems, die wirklich alle Gespräche gemeinsam machen.
Ja, das kommt
Also auch
sicher auf die
ganz unterschiedlich.
Führungsspanne an. Ich stelle mir das vor, das ist ein bisschen wie bei Eltern. Also ich frage halt immer den, wo ich denke, dass die Antwort mir besser passt, gell? Und die müssen sich dann auch vorher ein bisschen abstimmen.
Richtig, richtig. Und auch das ist Teil des Onboarding-Prozesses, ne? Auch das ist Teil der Einarbeitungsphase, damit eben genau das nicht passiert. Die Frage kommt immer auf, auch wenn ich mit Tandems neu zusammenarbeite, wie stellen wir das sicher? Meine Erfahrung ist, die Mitarbeitenden machen das überwiegend nicht mit Absicht. Wenn das jemand tut, um wirklich, also der das aus Böswilligkeit tut, da hat man dann ein anderes Thema. Die meisten Mitarbeitenden machen das nicht aus Böswilligkeit, sondern machen das eben, weil man auch eine natürliche Beziehung zu jemandem hat und manchmal schwingt man mit jemandem besser oder weil man eben sich es einfach machen will und die Person, die gerade im Büro ist, die spricht man eben an. Und da wiederum, da sage ich, das gebe ich immer zurück an die Tandems und sage, ihr müsst euch überlegen, wie ihr seid, also wer ist vor Ort, wer ist remote, wie oft, wie teilt ihr euch auf und es muss für den Mitarbeitenden klar sein und so einfach wie möglich. Und dass ihr abgestimmt seid und dass ihr wisst, wie ihr zu den Themen steht, das ist euer Job. Ja, und auch das dauert einfach Zeit, aber es ist lernbar, weil man lernt sich ja auch im Tandem kennen und weiß dann irgendwann, was ist der anderen Person wichtig, wie würde die andere Person entscheiden.
Ja, wie
Ja,
bei Eltern auch so ein bisschen,
wie
gell?
bei Eltern auch. Ich weiß ja irgendwann, was mein Partner oder meine Partnerin denkt über gewisse Themen, über Fernsehschauen zum Beispiel. Ja, und das lasse ich damit einfließen. Und wenn das Tandems schaffen, dann ist das auch für Mitarbeitende ruhig. Und dann ist es auch wiederum egal, wen der Mitarbeitende anspricht. Also das sind so Themen, die finden sich tatsächlich nur in der Anfangszeit. Das ist später gar kein Thema mehr.
Ja,
Ja.
ich bin ja viel mit den Familienunternehmen unterwegs und da geht es auch oft um das Thema weibliche Nachfolge. Und diese Familienunternehmen sind ja auch aus diesem patriarchalen System heraus gedacht. Viele haben den Gründerpatriarchen, der da allein regiert hat und allein geherrscht hat und er hatte so seine Ebenen unter sich. Aber die Töchter, die sehen sich oft nicht mit diesem Modell, sondern die würden lieber auch Co-Leadership betreiben. Und das hat nicht zwingend was mit Teilzeit oder Nicht-Teilzeit zu tun. Meistens arbeiten sie Vollzeit, bis sie dann eben Kinder kriegen. Dann wird es reduziert und später vielleicht wieder raufgefahren und vor allem situativ so gelebt, wie es halt dann die Arbeit auch erfordert. Aber die fühlen sich oft wohl mit jemandem an ihrer Seite, sei es ein Familienangehöriger oder ein Externer oder eine externe Geschäftsführung, um einfach diese ganz große Verantwortung nicht auf den eigenen Schultern zu haben. Hast du da auch Berührungspunkte? Bist du auch in den Familienunternehmen oder mehr in der Konzernwelt unterwegs?
Also ich bin auch in Familienunternehmen unterwegs, allerdings jetzt nicht in der Nachfolgeebene aktuell. Ich kenne tolle Beispiele auch da und das, was du gesagt hast an Argumentation, ist genau richtig. Wenig Leute möchten eben, oder vielleicht auch, ich glaube, es gilt für alle, aber wahrscheinlich noch mehr für weibliche Nachwuchskräfte, die Nachfolge antreten wollen. Du siehst ja auch, was es mit deinen Eltern gemacht hat oder mit deinem Vater an der Stelle. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man irgendwann dasteht und sagt, also so nicht. Ich bin schon bereit, viel zu geben und ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, aber vielleicht nicht zu jedem Preis. Und dementsprechend kann ich das sehr gut nachvollziehen und es macht absolut Sinn, dann eben Co-Leadership in Erwägung zu ziehen. Eben nicht, um zu sagen, ich mache hier Teilzeit, sondern um zu sagen, ich brauche ja einen Sparringspartner. Ich möchte mich mit jemandem austauschen können. Ich möchte, dass es vielleicht nicht jeden Abend Thema ist beim Abendessen, sondern ich möchte jemanden haben, mit dem ich das besprechen kann und dann möchte ich nach Hause kommen. Soweit es eben möglich ist, ne? So wie bei Selbstständigen auch. Das schwingt schon immer mit, aber man kann es ja versuchen zu trennen.
Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es auch eine andere Situation ist als die noch von den Eltern. Also die Firmen waren ja meistens kleiner, die werden ja im Zweifel immer größer. Das heißt, die
Größer.
werden komplexer. Die Rahmenbedingungen, die bürokratischen Anforderungen, die Haftungs-, also das Thema Klagen ist ja viel mehr geworden. Das gab es ja früher in dem Umfang nicht. Das heißt, du hast schon auch mehr Verantwortung für eine andere Landschaft. Und
Ja.
dann ist es halt auch schön, wenn du trotzdem Urlaub machen kannst, wenn du trotzdem Kinder kriegen kannst, wenn du eben weißt, es ist möglich, ein Leben mit dem Unternehmen zusammenzuführen, ohne dabei total unterzugehen. Und ich glaube, deswegen ist es eine sehr sinnvolle Strategie, ja.
Ja, absolut. Ja, und man darf ja auch ganz offen sagen, man kann, nicht jeder kann in allem Experte sein. Also warum nicht? Warum darf ich mir nicht in der sich verändernden Welt und so wie du sagst, die Unternehmen sind gewachsen, sind größer geworden, die Anforderungen, die Bürokratie wächst und wächst und wächst. Also warum sich nicht jemanden dazu holen, der mein Kompetenzportfolio ergänzt an der
Ja.
Stelle? Ja, weil ich nicht in allem Experte sein kann.
Ja. Nee, super. Stefan, ich würde sagen, wir haben für unseren ersten Aufschlag, für unseren ersten Podcast schon mal so viele Themen angerissen, ganz sicher nicht alle. Ich blende eine kurze Werbung ein und danach machen wir beide vielleicht noch ein Fazit und geben ein paar Tipps mit, wie kann man sich dem Thema vielleicht nähern. Und genau, bevor ich das mache, will ich noch erwähnen, dass du natürlich Unternehmen begleitest, die Interesse daran haben, sich dem Thema Co-Leadership oder überhaupt dem Thema Organisationsentwicklung durch externe Beratung zu nähern. Die werden deine Kontaktdaten in den Shownotes finden. Ich begleite ja die Frauen aus den Familienunternehmen. Das ist eine andere, ein bisschen eine andere Welt. Aber wenn da Co-Leadership auf dem Programm steht, weiß ich auch, wen ich da empfehlen kann. Und jetzt blende ich eine kurze Werbung ein und dann machen wir gleich noch ein Fazit.
Jetzt kommt Werbung.
Machst du dich manchmal kleiner, als du bist? Hältst du dich zurück, obwohl du eigentlich mehr zu sagen hättest? Mein kostenloser Petit-Test-Test zeigt dir, wo unbewusst an Kraft, Selbstvertrauen und Sichtbarkeit verschenkt wird von dir und welches Potenzial in dir darauf wartet, gelebt zu werden. Er ist ehrlich, schnell und kann deinen Blick auf dich selbst verändern. Und an alle Männer, empfehlt den Test weiter an Frauen in eurem Umfeld, Kolleginnen, Partnerinnen und Freundinnen. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, danke, dass ihr hier bis zum Schluss dazugehört habt. Ich werde gleich das Wort an die liebe Stefanie für das Schlusswort übergeben. Ich habe es gefreut, hier auch ganz viel selber zu lernen, denn das Thema Co-Leadership ist mir natürlich schon öfters begegnet, aber nicht in dieser professionellen Ausgestaltung. Von daher habe ich heute auch sehr viel mitgenommen. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Wer da weiter reinlesen will, der kann sicher in deinem Buch auch noch tolle Tipps finden. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder einschaltet, vielleicht 5 Sterne gebt und eine coole Rezension schreibt. Und jetzt, liebe Stefanie, gib vielleicht noch ein bisschen an die Hand. Wenn ich jetzt denke, wow, dieser Podcast, das hat mir ja Spaß gemacht, das fände ich ja auch mal interessant. Wie kann man denn da sich dem Thema nähern?
Ich glaube, im ersten Schritt kann man sich nähern, indem man mehr zu dem Thema liest oder hört. Also es gibt da auch einige Podcasts, die ich gemacht habe, aber man kann auch einfach, wenn man es im Internet eingibt, ein bisschen sich belesen. Ich schreibe da auch regelmäßig drüber, das heißt gerne auf LinkedIn folgen. Da kommen auch jede Woche Informationen rein. Und ansonsten kann man auch einfach in den Austausch gehen. Also man kann in den Austausch gehen mit anderen. Man kann einfach mal spinnen und sich überlegen, wie könnte das in meiner Organisation, in meinem Team sein? Gibt es vielleicht jemanden, mit dem ich das zusammen machen könnte? Den kann man auch einfach mal ansprechen und sagen, können wir mal wild denken und überlegen, wie sowas sein könnte? Und dann ist es einfach wichtig, dass man sich einen Plan macht. Also wenn es konkret ist und man wirklich sagt, hey, ich möchte es gerne ausprobieren, gibt es für mich zwei Wege, die man parallel einschlägt. A, schlage ich immer vor, dass man noch mal eine Introspektive macht und sagt, warum will ich das? Warum möchte ich das? Warum wäre mir das wichtig? Weil das ist die innere Basis und das innere Fundament, um zu sagen, okay, wenn es auch mal ruckelig wird, warum wollte ich das machen? Das ist der Grund. Und dann aber parallel den Business Case für die Organisation anfangen zu denken und aufzumalen. Also In welchem Umfeld, in welcher Organisation bewege ich mich? Was braucht die gerade? Und was hätte genau meine Organisation davon, dazu Ja zu sagen?
Ja, super. Und das ist natürlich von der Arbeitnehmenden Sicht gedacht. Du kannst natürlich auch von der Arbeitgebersicht, also gerade im Familienunternehmen, auch
Ja.
überlegen, ah, will ich das vielleicht von oben aufsetzen oder andenken? Oder dann kann man sich natürlich auch auf Co-Leadership-Stellen vielleicht bewerben. Also wenn man
Absolut.
frei ist oder sich beruflich verändern will, gibt es eventuell auch Ausschreibungen dazu. Ja, toll.
Genau, die gibt es.
Vielen Dank, liebe Stefanie, für deine interessanten Einblicke. Und man findet dich in den Shownotes. Danke für deine Zeit und euch allen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.